Herzlich willkommen zu den Erste Wohnmesse Talks. Heute zum Thema Immobilienfinanzierung im Wandel der Zeit, KIM-Verordnung, ESG und neue Perspektiven. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich habe heute gleich zwei Gäste bei mir zu Gast, nämlich zum einen Gerhard Hollensteiner. Er ist der Leiter des Wohnquadrats Wien Nordwest bei Erste Bank und Sparkasse, sowie Herrn Kurt Christoph. Er ist ebenfalls Leiter Wohnquadrats Zentrum Süd bei Erste Bank Sparkasse. Herzlich willkommen, die Herren.
Danke für die Einladung.
Dürfte ich Sie bitten, dass Sie sich und Ihr Unternehmen vielleicht ganz kurz vorstellen für unsere Zuseherinnen und Zuseher?
Sehr gerne. Also, Sie haben es uns eh schon angekündigt. Erste Bank sind unsere große Retailbank am Wiener Markt und dadurch natürlich das Thema Wohnen für uns ein ganz, ganz wesentlicher Faktor mit unseren Kunden gemeinsam, weil es ein Grundbedürfnis ist, darstellt. Und ich selbst habe das Vergnügen, schon seit mehreren Jahrzehnten im Haus zu sein, konnte in unserem Filialbereich sehr viel Erfahrung sammeln, auch in der Leitung und in der Beratung. Dann in einem besonderen Bereich, im Bereich der Fremdwährungsfinanzierungen. Und seit 2017 leite ich eines unserer drei Wohnquadrate.
Ich darf mich auch kurz vorstellen, Gerhard Hollensteiner. Ich leite das Wohnquadrat Nord und West. Bin auch schon rund 25 Jahre im Haus der Erste Bank dabei, habe auch schon viele Stationen hinter mir und bin seit 2020 im Wohnquadrat tätig und mein Team verantwortet die Bezirke, den zweiten Bezirk und den 13. bis zum 23. Bezirk. Das ist quasi unser Spektrum, wo wir aktiv sind.
Klingt ja schon mal sehr spannend. Dürfte ich Sie als Experten um eine kurze Zusammenfassung des aktuellen Immobilienmarkts vielleicht bitten?
Sehr gerne. Also wir haben in den letzten Jahren, vor allem in den letzten 10 Jahren, einen sehr, sehr dynamischen Immobilienmarkt gesehen. Vor allem in den letzten Jahren, seit 2020, haben sich die Preise sehr, sehr stark und sehr, sehr deutlich entwickelt. Hat mehrere Gründe gehabt. Auf der einen Seite haben wir in dieser Zeit eine sehr niedrige Zinspolitik der Zentralbanken gesehen und erlebt, das natürlich die Investitionen in Sachwerte unterstützt hat. Und Wohnen, wie ich angesprochen habe, schon ist ein Grundbedürfnis. Und zusätzlich neben diesem Grundbedürfnis ist es natürlich auch sehr, sehr stark interessant geworden, eine Veranlagung in der Immobilie zu treffen. Als Vorsorge für eine Pension, als Zusatzeinkommen, oft auch für Kinder, die jetzt vielleicht noch klein sind, aber wo man dann doch weiß, es wird ein Wohnbedürfnis geben und man hier mit einer Startwohnung unterstützen kann und in den ersten Jahren, bis die Kinder wirklich ausziehen, vielleicht die Wohnung auch vermietet. Das hat die Preise positiv beeinflusst und die Marktfrage doch auf der Käuferseite sehr, sehr stark in Bewegung gebracht. Was haben wir jetzt in den letzten Jahren dann leider gesehen? Durch verschiedenste Krisen, die die Wohnbedürfnisse auch verändert haben. Covid, wenn wir uns erinnern, hat uns, glaube ich, doch alle überrascht und hat das Wohnbedürfnis viel mehr in die Richtung gebracht, größeren Wohnraum wieder stärker nachzufragen, die Möglichkeit zu haben, arbeiten im Sinne von Homeoffice und das Wohnen gut miteinander unterzubringen und zu kombinieren und auch die Nachfrage nach Freiflächen. Mit den steigenden Preisen hat mich da dann auch interessante Entwicklungen gegeben, wie so eine Kleinigkeit, dass zum Beispiel in Kompaktwohnungen neben den Türen auch wieder Schiebetüren öfters verwendet werden, um hier wirklich den Raumplatz zu optimieren. Ja, und dann mit den traurigen Ereignissen in der Ukraine und den damit verbundenen Engpässen im Energiebereich und den Sorgen, die gekommen sind, hat es dann hier doch seit dem zweiten Halbjahr letzten Jahr eine massive Änderung gegeben, dass die Nachfrage hier mit dem Zinsanstieg, der daraus auch ausgelöst worden ist und der sehr deutlich und sehr, sehr stark in dieser Zeit stattgefunden hat, deutlich zurückgegangen ist. Die Nachfrage zurückgegangen, aber nicht im Bedürfnis, sondern aus den Rahmenbedingungen geschuldet. Und gerade das merken wir jetzt am Markt, diese Auswirkungen. Sehen aber auch, dass die Käufer und das Interesse weiterhin da ist, aber die Preisvorstellungen oft noch sehr differenziert sind und gerade im Bereich von Neubauwohnungen die Preise sich stabil halten, teilweise vielleicht sogar noch steigen. Auf der anderen Seite bei den gebrauchten Immobilien hier doch sich der Käufermarkt ein bisschen gedreht hat, sprich, als Käufer, als Interessent kann ich jetzt wieder auswählen, habe mehr Zeit in der Auswahl meiner Wohnung und durchaus auch zeigt sich, dass der eine oder andere Verkäufer beginnt, eine gewisse Verhandlungsbereitschaft beim Preis zu zeigen. Starke Rückgänge sehen wir derzeit noch nicht, aber es ist auf jeden Fall für den Käufer jetzt ein deutlich besseres Umfeld als wir vor ein, zwei Jahren noch.
Aber Sie denken, da wird sich noch ein bisschen was tun?
Wird sich noch ein bisschen etwas tun. Wenn wir uns anschauen, 2020 hat es Baubewilligungen in Österreich gegeben von rund 80.000. Die Erwartung für dieses Jahr wird eher Richtung 50.000 gehen. Das heißt, es sind jetzt noch einige Projekte in Fertigstellung, die auf den Markt kommen. Die Neubauprojekte werden aber deutlich weniger werden, weil es für Investoren auch in diesem Umfeld schwieriger geworden ist. Auf der anderen Seite, gerade im Ballungsraum Wien, sehen wir weiterhin hohe Nachfrage, einen Zuzug und die Miete, ja, ist auch bedingt eine Möglichkeit und wird aber vielleicht oft jetzt temporär gewählt, aber noch nicht als langfristige Option. Also der Markt hat schon noch durch das Potenzial. Wo es hingehen wird, wird stark von der Inflationsentwicklung weiter abhängen und auch von der Zinslandschaft, wie sich die weiter zeigen wird.
Es bleibt somit spannend. Herr Hollensteiner, der Herr Christoph hat es gerade schon angesprochen und auch zu Beginn, die aktuelle Zinslandschaft ist ja in aller Munde. Wie ist denn da Ihre Einschätzung für die private Wohnbaufinanzierung?
Das möchte ich diese Frage gerne in drei Teilen beantworten. Zum einen einmal in die Vergangenheit blickend, ja, wo war das Zinsniveau vor 10, 15, 20 Jahren, wo liegen wir jetzt, wo geht die Reise hin vermutlicherweise. In der Vergangenheit haben wir gesehen, dass die Zinsen durch die Finanzkrise 2008 ausgelöst massiv abgestürzt sind. Ja. Von 2008 an bis leider Gottes letztes Jahr, wo der Herr Putin eingefallen ist in der Ukraine und hier wirklich die Zinsen dann auch wieder angestiegen sind. Das heißt, wir haben knapp 15 Jahre wirklich ein sehr niedriges Zinsniveau gehabt, ja, so wie es noch nie in der Geschichte da war. Ja. Natürlich hat das den Wohnungsmarkt, den Immobilienmarkt deutlich unterstützt. Ja. Es hat hier eine wirkliche Spirale gegeben nach oben. Ja. Und das ist jetzt vorbei. Das Ganze hat mit letztem Jahr quasi im Sommer diesen harten Cut erleben müssen. Ja. Von da an, und damals waren Zinsen von 0,5 bis 1% für die Kunden da und möglich, ja. Aktuell liegen wir bei 4,5%. Ja. Also da sieht man schon einen massiven Anstieg in der Entwicklung. Wo sehen wir die Zukunft? Eher schon, wie es mein Kollege gesagt hat, die Inflation ist der Haupttreiber aktuell. Sie lässt schon ein bisschen nach, das sehen wir schon. Die Prognosen sagen auch schon vorher, dass es mit nächsten Jahr auch dann und übernächsten Jahr Richtung 2% wieder gehen wird. Wir rechnen selber auch damit, dass dann, wenn die Inflation wieder nachlässt, dementsprechend auch die Zinsen, sprich die Europäische Zentralbank, hier nachziehen wird und die Zinsen wieder senken wird. Das würde dann für die Kunden, die eine variable Verzinsung haben, natürlich den Vorteil bringen, dass die Zinsen wieder etwas sich entspannen. Grundsätzlich haben unsere Kunden aber die Möglichkeit, die Zinsen auch ein bisschen abzusichern. Ja, da gibt es zwei Varianten. Zum einen haben wir das sogenannte S-Bauspardarlehen, wo der Kunde sich eine Zinsuntergrenze oder auch eine Zinsobergrenze einziehen kann und hier quasi in dieser Bandbreite sein Zinsniveau sich bewegt. Das ist die eine Möglichkeit. Oder die andere Möglichkeit ist, dass er sich eine Zinsabsicherung kauft. Das ist ein Wertpapier-Optionsschein, der für eine gewisse Laufzeit einen Zinshöchstsatz garantiert und absichert. Der kostet, wie jedes Wertpapier, leider Gottes ein paar Prozent, ja, von der abzusichernden Summe, aber der Kunde hat dann wirklich quasi den Deckel drauf, sollte hier der Zins noch weiter nach oben gehen oder quasi hier die Angst da ist und sich einfach schützen zu wollen.
In unsicheren Zeiten eine durchweg sichere Option.
Genau, also quasi ein Airbag sich einzuziehen. Ja. Ja. Da möchte ich vielleicht noch ergänzen, dass wir mit dem Großteil unserer Kunden in den letzten Jahren, also in den letzten Jahren immer über 80% unserer Kunden gemeinsam mit uns Fixzinsvereinbarungen getroffen haben, die üblicherweise im Vergleich zu einer variablen Verzinsung etwas höher sind, aber gerade so wie jetzt der Zinsanstieg gezeigt hat, natürlich eine hohe Planungssicherheit bedeuten und gerade für eine langfristige Vereinbarung und Investition hier einen sehr, sehr guten Rahmen bietet.
Definitiv. Auch die KIM-Verordnung ja sehr spannend. Vielleicht könnten Sie uns auch ganz kurz erklären oder unseren Zuseherinnen und Zusehern, was sich denn dahinter verbirgt, beziehungsweise die Eckpunkte und die Rahmenbedingungen sind definitiv auch noch interessant.
Ja, ein paar Buchstaben, die durch die Medien, durch die Presse im letzten Jahr beginnend sehr, sehr stark in unser Bewusstsein gerückt sind. Was verbirgt sich dahinter? KIMV steht einmal für Kreditimmobilienvergabe Kriterien und eine Verordnung, an die sich die Bank seitens der Aufsicht auch gebunden zu halten hat. Wer ist sozusagen der Auslöser dahinter? Hier gibt es wieder ein Wort oder einen vier Buchstaben. FMSG, das ist das Finanzmarktstabilitätsgremium. Hier sind Experten auf der einen Seite vom Bundesministerium für Finanzen, vom Fiskalrat, von der ÖNB, die hier gemeinsam und mit der Finanzmarktaufsicht den Immobilienmarkt beobachten und hier Empfehlungen abgeben, wie denn darauf reagiert werden kann oder reagiert werden soll. Die angesprochene Immobilienentwicklung in den letzten Jahren hat hier dazu geführt, dass die ÖNB den Immobilienmarkt beobachtet und im Rahmen des Fundamentalpreisindikators hier schaut, was ist aus dieser Sicht her gesehen der aktuelle Wert, ein nomineller Wert der Immobilie und wo liegt denn der Marktpreis. Und hier hat sich diese Entwicklung immer mehr und mehr beschleunigt und im Rahmen dieses Indikators war dann eine Abweichung in Österreich weit gesehen von über 30% zu sehen, im Ballungsraum Wien teilweise noch höher, bis zu 40%. Und hier war die Besorge auf dieser Seite her, dass es zu einer Überhitzung kommt und dann eventuell sehr, sehr viele Immobilien gleichzeitig auf den Markt kommen im Rahmen eines Verkaufes und dieser Immobilienmarkt damit dann in einer Form einer Blase vielleicht platzen könnte. Und hier wollte man entgegenwirken im Rahmen dieser Verordnung. Wie die Verordnung dann letztes Jahr im Sommer, im August, in Kraft getreten ist und bindend für die Banken auch in der Kreditvergabe geworden ist, haben sich nur, wie wir auch schon uns kurz angesprochen haben, wesentliche Rahmenbedingungen verändert. Sprich, die Zinslandschaft, Gerd hat es zuerst angesprochen, wo wir bei 1% oder unter 1% im variablen Bereich oder im langfristigen Fixzinsbereich Zinssätze bei 2% oder knapp darunter gesehen haben, hat sich mehr als verdoppelt und das natürlich auch auf den Markt eine massive Veränderung gebracht. Zusätzlich Bereiche vom Konsumenten mehr in das Bewusstsein gerückt als Käufer, Energiekrise, wie schaut die Wohnung aus, wie ist jetzt das Heizsystem, wie schauen meine Energiekennzahlen aus. Energiekennzahlen bekomme ich als Käufer auch einen sehr, sehr guten Überblick im Rahmen des Energieausweises, der verpflichtend vorzulegen ist. Und hier ich sehe, welchen Heizbedarf wird denn diesem Objekt zugeschrieben. Und hier hat es eine Vielzahl von Bedingungen und Rahmenbedingungen gegeben, die eine Veränderung am Markt bewirkt haben. Und zusätzlich noch das Inkrafttreten dieser KMV-Verordnung. Welche Vorgaben gibt sie der Bank? In drei wesentlichen Punkten. Der Hauptfaktor ist, wie hoch ist meine Ratenbelastung aller meiner Finanzierungsverpflichtungen zu meinem Einkommen? Diese Ratenbelastung darf nicht über 40% liegen. Diese Ratenbelastung ist auch nicht nur momentan, sondern langfristig zu betrachten. Das heißt, auch wenn ich jetzt in jüngeren Jahren meine Wohnsituation fixieren möchte und mir einen Kredit nehme, der bis in die Pension vielleicht hineinläuft, muss auch dieses Szenario aus heutiger Sicht die Leistbarkeit gut abbilden und darstellen können. Ein ganz wesentlicher Faktor aus diesen drei Kennzahlen. Der zweite Teil trifft die Beleihquote. Beleihquote ist so definiert, wenn ich die Immobilie mir kaufe und die Bank diese als Sicherheit dient, darf ich maximal 90% dieses Schätzwertes in der Finanzierung als Kapitalaufbringung verwenden. Da wird dann auch oft mit hineingespielt, mit 20% Eigenmitteln einzubringen. Ja, das passt gut zusammen, denn mit dem Kauf habe ich auch gewisse Nebenkosten, Grunderwerbsteuer, Eintragungsgebühr, eventuell Makler, Kaufvertragserrichtungskosten, die sich damit verbinden, die als Orientierung in der Bandbreite auch bei 10% liegen. Dabei aus unseren Gesprächen ist mir eines wichtig mitzugeben, diese Eigenmittel werden oft so verstanden, dass die als Barmittel auf meinem Sparguthaben, auf meinem Konto zur Verfügung stehen müssen. Ist eine Option, aber es kann genauso gut eine weitere Liegenschaft sein, die vielleicht auch in der Familie ist oder ein Wertpapierdepot, das ich habe und hier einen Wert auch darstellt, dass ich einbringen möchte in die Finanzierung, aber jetzt nicht auflösen. Oder auch eine Versicherung, die als Vorsorge dient und hier auch schon einen Kapitalaufbau bildet. Und als dritter Faktor in dieser Verordnung ist dann noch die Laufzeit geregelt, dass hier die Laufzeit nicht länger als 35 Jahre sein sollte. Und wenn es eine Ausnahme gibt dazu, dann wird in diesem Rahmen dieser Verordnung der Banken ein Ausnahmekontingent, ein eingeschränktes zur Verfügung gestellt, das dann hier einen Gesamtrahmen regelt und für Einzelentscheidungen zur Verfügung steht. Ich möchte aber hier ein Beispiel nehmen. Ein junges Paar hat sich vielleicht schon ein Eigentum geschaffen, eine erste Startwohnung. Aufgrund der Lebenssituation, Familie erweitert sich, möchte man auch die Wohnsituation dementsprechend anpassen und eine langfristige Wohnsituation, die den Raumbedarf entspricht, sich schaffen. Dann war es vorher eine sehr, sehr gute Rahmenbedingung. Wir konnten diesen Verkauf der Wohnung gut zwischenfinanzieren und einen langfristig verbleibenden Anteil dann als langfristigen Kredit vereinbaren. Jetzt muss man hier genau berücksichtigen und berechnen, wie schaut die Belastung aus. Hier hat es in diesem Jahr im April für diese Situation eine kleine Erleichterung gegeben. Trotzdem diese Zinsbelastung aus einem Zwischenfinanzierungskonto für den Verkauf der Wohnung ist in der Rate zu berücksichtigen. Und es ist in der Lebenssituation doch oft häufig so, dass dann vielleicht hier der Familienzuwachs kommt. Einer beider Partner ist jetzt gerade in einer Karenzzeit, hat dadurch ein verringertes Einkommen und dann bin ich schnell drinnen, dass ich vielleicht hier temporär diese 40% überschreite und da suchen wir dann nach Möglichkeiten in diesem Rahmen, diesen Traum der Immobilie zu verwirklichen und vor allem diesen langfristigen sinnvollen Kapitalbau auf.
Ja, danke für die wunderbare Erklärung und auch das Beispiel. Ich glaube, da kann man sich jetzt durchwegs mehr drunter vorstellen oder das macht einiges klarer für unsere Zuseherinnen und Zuseher. Jetzt ist natürlich Kauf aktuell teuer. Wir haben auch schon über die aktuelle Zinslandschaft gesprochen. Wenn wir jetzt vom ESG-Gesichtspunkt ausgehen, ist denn Ihres Erachtens nach Sanierung eine gute Option?
Auf jeden Fall. Also Sanierung ist, egal wie man es betrachtet, eine sehr gute Investition in sein Haus, in mein Eigentum, in unser Eigentum. Zum einen, zum anderen habe ich auch hier die Möglichkeit, wirklich die Energiekosten auch zu reduzieren. Wir haben gehört eingehend und auch das erlebt, dass die Energieknappheit, die wir hatten letztes Jahr, richtige Sorge ausgelöst hat am Markt. Der Gaspreis ist hinaufgeschossen, die Kunden hatten, nicht die Kunden, aber die Menschen hatten Angst, hier nicht einmal heizen zu können. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Investition in die Zukunft von einem selber, aber auch in sein Objekt. Was bedeutet, ich kann den Wert der Immobilie steigern und ich kann mir die Energiekosten gut betrachten. Wir unterscheiden aber bei den Sanierungen zwei Maßnahmen in Wirklichkeit. Es ist so die Einzelmaßnahme oder die umfassende Sanierungsmaßnahme. Bei der Einzelmaßnahme jetzt in aller Munde der Heizungstausch. Ich habe einen alten Ölkessel, ich habe eine alte Gasheizung, ich tausche das aus auf eine Wärmepumpe. Wäre eine Einzelmaßnahme. Zwangsläufig ist aber eine Einzelmaßnahme nicht unbedingt eine Maßnahme, die auch im Geldbörser sich dann widerspiegelt und die Kosten meiner Energiekosten reduziert. Ja. Weil wenn ich jetzt von der Gasheizung auf eine Wärmepumpe umsteige, muss das nicht unbedingt das bedeuten. Und daher ist immer diese Einzelmaßnahme durchaus auch sinnvoll in der Gesamtheit zu betrachten. Das heißt, wenn ich jetzt die Heizung tausche, dann schaue ich mir gleich mal mein Objekt an, mein Haus an. Was macht denn noch Sinn? Was gibt es noch für Möglichkeiten? Das sind oft Kleinigkeiten, die recht auch finanziell nicht hochtrabend sind, aber sehr effektiv, was die Kosten angeht. Zum Beispiel eine Dämmung der Decke, ja, das heißt wirklich des Dachbodens oder der Kellerdecke. Ja. Wenn man diese Dämmmaßnahmen vornimmt, dann spürt man das deutlich in den Energiekosten, die sich dann auch deutlich dadurch reduzieren. Weiters gibt es natürlich das Fenster, wenn die Fenster schon älter sind. Ja, in Kombination wird man jetzt nicht nur die Fenster tauschen, weil wenn man einen Fenstertausch macht, weiß man, dass dann die Fassade auch in Mitleidenschaft gezogen wird und sprich hier dann auch die Fassade mitzumachen, sprich eine thermische Sanierung der Fassade vorzutreffen oder vorzunehmen. Das sind alles in Wirklichkeit Komplettmaßnahmen oder eben Einzelmaßnahmen. Das empfiehlt sich mit einem österreichischen Baumeister, sich zusammenzusetzen, ein Konzept sich zu entwickeln und entwickeln zu lassen. Zum einen und zum anderen gibt es sehr gute Energieberater, ob das jetzt die Hauskunft in Wien ist oder eben die Energieberatung in Niederösterreich. Hier, die sind kostenlos und da kann man sich wirklich schöne Sanierungskonzepte gemeinsam erarbeiten und dann für sich überlegen, wo soll hier quasi meine Reise hingehen. Ich möchte aber einen Tipp gleich aussprechen. Auf der Homepage der Erste Bank gibt es einen sehr guten Sanierungsrechner, der bedeutet, da gebe ich die Daten meines Einfamilienhauses ein, sehe dann gleich in einem Knopfdruck, was könnte ich für Maßnahmen treffen und was kosten die in etwa als Pauschale. Ja? Und wichtiger, und das ist, glaube ich, das Highlight, das Besondere, wie reduzieren sich dann meine jährlichen Betriebskosten und Energiekosten? Und da sieht man sehr wohl, was das für eine deutliche Reduktion bedeutet. Und da kann man wieder diese sogenannte Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen, auf die Jahre betrachtet, was erspare ich mir jetzt pro Jahr.
Das ist tatsächlich eine super Option, weil meine erste Frage wäre gleich gewesen, an wen wende ich mich da und was hat das quasi mit dem Wohnquadrat zu tun? Aber natürlich toll, wenn Sie da gleich auch die Option anbieten, dass ich online vorab schon mal nachschauen kann, dann habe ich schon mal überschlagsmäßig sicher einen Wert.
Relativ und dann schnell erledigt, ja.
Kann man sich zusätzlich ja noch an den Experten wenden, kriegt dann die konkreten Daten. Tolle Sache, ganz, ganz toll.
Ja, absolut, ja.
Stellt sich ja immer die Frage, Kauf oder Miete, die großen Fragezeichen. Würden Sie sagen, ist der Umstieg auf Miete eine durchwegs gute Option?
Würde ich gern beantworten.
Bitte, ja.
Also es ist, glaube ich, die wesentliche Frage, die sich auch mit den Entwicklungen aus dem letzten Jahr nicht verändert hat. Wie schaut meine grundsätzliche Lebensplanung aus? Bin ich jetzt vielleicht hier gerade in einer Ausbildungsphase und sage, ich wäre hier temporär aus vielleicht den nächsten 2, 3 Jahre im Rahmen meiner Ausbildung oder aus beruflichen Gründen hier wohnen, dann wird es oft die Miete als der richtige Faktor sein. Warum? Der Eigentumserwerb ist, wie zuerst angesprochen, auch immer mit gewissen Fixkosten verbunden, mit einmaligen, die sich umso kürzer die Zeitspanne ist, stärker natürlich auswirken. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt sage, ich habe meine Lebensplanung aus heutiger Sicht, die nächsten 10 Jahre, denke ich einmal in diese Richtung, dass ich ja doch eine Stabilität habe in meiner Planung her, dann ist das Eigentum sicher eine Option, die sehr, sehr interessant ist. Was wir im internationalen Vergleich sehen, ist die Eigentumsquote in Österreich deutlich geringer. Im europäischen Raum liegt die Eigentumsquote bei rund 70%. Gesamtösterreich gesehen sind es rund 50%. Und gerade in unserem Kernmarkt im Ballungsraum Wien sind es eigentlich nur bei 20%. Also hier sieht man, dass der Eigentumserwerb sicher im internationalen, im europäischen Vergleich hier noch unterrepräsentiert ist. Die Wohnstudie, die wir dieses Jahr wieder gemeinsam mit unserem Partner, mit der Esreal, durchgeführt haben, hat auch eines klar gezeigt und bestätigt wieder, dass Eigentümer von Wohnungen mit ihrer Wohnsituation deutlich zufriedener sind als Mieter. Bei Eigentümer ist einer von 10, der mit seiner Wohnsituation eher unzufrieden ist. Auf der anderen Seite beim Eigentümer, dem Eigentümer gegenüber dem Mieter sind es 3 von 10, die nicht zufrieden sind. Also hier ist doch ein deutlicher Abstand und zeigt aber auch, dass die aktuelle Marktsituation, wenn ich mich damit beschäftige, ein paar Herausforderungen hat, aber gerade auch jetzt den Vorteil bietet zu sagen, ich kann aus einem breiteren Angebot von Wohnungen wählen. Ich habe mehr Zeit für meine Auswahl und damit natürlich auch hier in dieser langfristigen Wohnsituation auch kompakter meine Entscheidung treffen und nicht unter so einem großen Zeitdruck wie in der Vergangenheit. Also auch da, wo man sagt, nicht nur Nachteile aus der derzeitigen Situation, sondern auch Vorteile. Okay. Vorteile gegenüber Eigentum, aus meiner Sicht gesehen, ganz, ganz besondere in der Langfristigkeit, dass ich Eigentum schaffe. Mit diesem Eigentum, das ich mir schaffe, auch einen großen Rahmen an Unabhängigkeit sichere. Mit jeder Rate, die ich zurückzahle, ist es mehr Eigentum, das mir wirklich zur Verfügung steht, auf der einen Seite. Und ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied, die Mieten, wir sehen auch die Diskussion über Mietpreisdeckelung, die seit Jahren schon läuft. Und die Mieten mit der Inflationsanpassung gerade jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr stark angestiegen sind. Demgegenüber stehen unsere Kreditnehmer, wo wir zum überwiegenden Teil, wie auch angesprochen, Fixzins vereinbart haben, die hier eine kontinuierliche Rate haben und eine hohe Planbarkeit. Schafft mir auch dann langfristig gesehen im Alter eine Vorsorge, eine zusätzliche. Wir kennen auch die Herausforderungen im Pensionssystem und hier ist ein Eigentum, in dem ich mein Grundbedürfnis des Wohnens mit überschaubaren Kosten, der Kredit dann vielleicht schon gänzlich abgezahlt oder nur in einem kleineren Rahmen mit einem offenen Saldo, bietet mir hier natürlich auch einen großen Kostenvorteil. Und seit kurzer Zeit freuen wir uns auch ganz besonders, dass wir auch hierfür eine Finanzierungsmöglichkeit neu anbieten können und geschaffen haben mit unserem S-Immobilienwertkredit. Wenn ich in dieser Situation bin, ab meinem 50. Lebensjahr und ich habe hier Kapital in meiner Immobilie, auch die Möglichkeit zu sagen, unter gewissen Rahmenbedingungen, ich nehme mir einen Teil dieses Immobilienwertes heraus, in Form einer Finanzierung, die ich nicht laufend rückführen muss, sondern die dann zu guter Letzt einmal bei dem Auszug der Immobilie aus dem Wert der Immobilie gedeckt ist und ich hier jetzt nicht die Rückzahlung leisten muss, sondern die Zinsen. Schafft mir einen großen Freiraum, das kann sein für eine Investition, die ich im Pflegebedarf habe, für einen Umbau von meinem Haus, dass es altersgerecht ist, oder ich möchte mir noch einmal die Weltreise leisten und mit meiner Frau, mit meinem Partner hier die Welt sehen und sehr, sehr oft auch das Interesse in der Familie, Kinder zu unterstützen, in diesen Weg sich selbst Eigentum zu schaffen. Und diese Vorteile sprechen natürlich aus meiner Sicht gesehen schon sehr, sehr klar für den Schritt in die Richtung Eigentum zu erwerben unter diesen Rahmenbedingungen, wenn die Basisvoraussetzungen gegeben sind. Und wir wollen Sie da sehr, sehr gerne begleiten, auch in diesem schwierigen Umfeld nach Lösungen suchen. Wir als erste Bank gemeinsam mit den Sparkassen und der angesprochenen S-Bausparkasse natürlich.
Mietpreise sind extrem in die Höhe geschossen, natürlich auch die Kosten für Eigentum, aber das heißt, Sie empfehlen durchwegs da die Augen offen zu halten und sich, oder man kann sich schon trauen, sich in Richtung Eigentum orientieren. Da stellt sich mir jetzt nur die Frage, kann ich mir das tatsächlich leisten oder nicht? Aber ich glaube, da gibt es ja neue Finanzierungsmöglichkeiten. Haben Sie da vielleicht einen Tipp für uns auch?
Schwierige Zeiten brauchen kreative Lösungen. Das ist nach diesem Motto haben wir uns in der Erste Bank zusammengesetzt die letzten Monate und eine neue Art der Finanzierung gemeinsam entwickelt. Diese Finanzierung ist für Kunden, die eine Immobilie besitzen, ja, aber eben kein Bargeld haben. Das ganze Geld ist in der Immobilie gebunden. Ja. Das heißt, wenn jetzt ein Wunsch der Sanierung, wie ich es eingehend zuerst gesagt habe, oder zum Beispiel die Kinder eine kostspielige Ausbildung benötigen, beziehungsweise vielleicht selbst Eigentum anschaffen wollen und hier eine Finanzspritze brauchen, oder ich vielleicht eine Weltreise machen möchte oder mir irgendein Luxusgut leisten möchte, hierfür haben wir den S-Immobilienwertkredit entwickelt. Das heißt, meine Liegenschaft, in der ich lebe, wird von einem Immobiliengutachter bewertet, besichtigt. Da wird ein Gutachten, ein Schätzgutachten erstellt und wir dürfen maximal 50% dieses Wertes, der Gutachter quasi feststellt, finanzieren. Nach oben hin ist es mit 400.000 aber trotzdem abgedeckelt. Ja. Was ist das Besondere daran? Ich muss 50 Jahre sein oder älter. Das ist einmal so ein erstes wichtiges Indiz. Ja. Und zum anderen, ich muss ihn nicht zurückbezahlen. Ja. Das heißt, das ist eine Finanzierung, die wird aufgenommen und ich muss lediglich die Zinsen bezahlen. Das Kapital rückzuführen muss ich nicht. Laufzeit haben wir auch keine, das heißt, das ist auf Lebenszeit. Ja. Das heißt, ich, wenn ich so eine Finanzierung aufnehme, bekomme das Kapital, kann es meinen Kindern zur Verfügung stellen zum Beispiel oder eine Erbschaftsschenkung, wie auch immer, muss lediglich die Zinsen bedienen bis zum Ende meines Lebens, bis zum Ableben und dann haben die Erben die Möglichkeit, zum einen zu überlegen, wir wollen diese Liegenschaft, diese Immobilie behalten, ja. Dann muss diese Finanzierung von den Erben abgedeckt werden, durch eine eigene Finanzierung oder was auch immer, oder durch Eigenmittel. Oder die Liegenschaft wird nicht benötigt in der Familie und wird verkauft. Und damit eben diese vorgezogene quasi Finanzierung oder vorgezogene Schenkung wieder rückzuzahlen.
Das heißt, man kann sich ein klein wenig Zeit verschaffen, sage ich jetzt mal, und macht vor allem Sinn, dann, wenn es um die Erben geht und die können dann frei entscheiden, möchte ich jetzt den Kredit retour zahlen, weil natürlich muss er retour erstattet werden oder mache ich das einfach über die Immobilie?
In Wichtigkeit, ich nehme gebundenes Kapital, was in meiner Immobilie gebunden ist und bekomme es raus und kann es zu Lebzeiten noch verwenden, für was auch immer. Und das ist die Besonderheit, die Situation, die wir gerade am Markt haben, einfach erfordert.
Spannend, sehr spannend. Wenn ich jetzt ein Objekt besitze und das aber absichern möchte, wie kann ich das machen?
Zur Objektabsicherung sei gesagt, es gibt zum einen die Eigentumswohnung, ja, den Haushalt quasi, und dann gibt es das Einfamilienhaus. Ja, das sind so diese zwei Sichtweisen, die wir betrachten müssen. Bei der Eigentumswohnung ist es so, dass eine sogenannte Haushaltsversicherung hier zu einer Absicherung möglich ist. Ja. Das kann man sich so vorstellen, wenn man jetzt eine Box nimmt, ja, und alle Möbeln reinstellt und alle so quasi sich so ein 3D-Modell bastelt, ja. Und man dreht diese Box um, alles was rausfällt, ist in der Haushaltsversicherung abgedeckt. Also ein Stuhl, ein Spiegel und das, so kann man sich das bildlich ein bisschen vorstellen. Ja. Alles was in der Box drinnen bleibt, ja, wie eine Wand oder Türen oder wie auch immer Fenster, Das wäre eben über die Eigenheim, über die Hausversicherung, was bei einer Haushaltsversicherung, bei einer Eigentumswohnung ja das gesamte Zinshaus ist und was ja die Eigentumsgemeinschaft dann absichern muss. Ja. Aber wie gesagt, als Eigentümer einer Eigentumswohnung habe ich die Haushaltsversicherung und als Eigentümer eines Einfamilienhauses brauche ich natürlich nicht nur den Haushalt, sondern eben auch das Gebäude an sich abgesichert. Und da gibt es eben die umfassende Eigenheimversicherung. Und da möchte ich auch ein Highlight rausnehmen, was bei uns, bei unserem Partner der Sparkassenversicherung, die eben unsere Versicherer sind, den Markt oder wir uns zum Markt unterscheiden, ist die, dass wir auch grobe Fahrlässigkeit mit abgesichert haben. Ja, was ist grobe Fahrlässigkeit? Hat nichts mit grob zu tun.
Sondern klingt wild.
Ja, ist es aber nicht. Ich möchte ein ganz konkretes Beispiel geben. Ich glaube, wir alle wissen das, wenn ich in der Früh quasi noch mich fertig mache und den Geschirrspüler einräume und auf Start drücke und in die Arbeit fahre. Ja, macht, glaube ich, jeder oder viele. Ja, dann ist das schon grobe Fahrlässigkeit. Oh. Weil wenn ich also versicherungsrechtlich ist es grobe Fahrlässigkeit, weil was bedeutet, wenn der Geschirrspüler jetzt ein technisches Gebrechen hat, ja, Wasser austritt, ich bin nicht da, ich kann das Gerät nicht quasi beobachten, beaufsichtigen, dann kann es oder wird es bei den meisten Versicherungen echte Probleme geben, weil die dann einfach nicht bezahlen den Schaden. Und gerade wenn man jetzt die heutige Preisentwicklung, und wir haben jetzt intensiv darüber gesprochen, wie die Preise nach oben gegangen sind, wenn ich jetzt eine Küche vor 10 Jahren um 10.000 Euro mir gekauft habe, dann weiß ich, dass ich heute keine Küche um 10.000 oder nicht eine gleichwertige Küche um 10.000 bekomme. Und da ist eben unsere Versicherung eben so dabei, dass die grobe Fahrlässigkeit, sprich wenn ein Schaden austritt beim Geschirrspüler, abgesichert ist und wir aber auch keine Versicherungssummen als Grenzen haben. Das heißt, wir sichern zum Neuwert ab. Das heißt, der Kunde kriegt dann die gleiche Küche wieder, ob die jetzt 12, 14, 18.000 kostet, egal, das ist abgesichert. Ja. Und grobe Fahrlässigkeit kann man auch sagen, der Adventkranz, aber jetzt ist er noch kein Advent, steht er noch bevor. Und auch da, man zündet die Kerze an, geht aus dem Raum raus und es passiert was. Mhm. Da gibt's, liest man ja leider Gottes alle Jahre in den Zeitungen, in den Medien. Und das sind alles grobe Fahrlässigkeiten. Und das haben wir exklusiv bei der Sparkassenversicherung im Paket drin.
Wahnsinn, weil so schnell kann es gehen. Man muss nicht mal das Haus verlassen, sondern einfach nur das Zimmer. Es kann ja auch eine Kerze sein, muss ja nicht mal der Adventskranz sein.
Und
ja. Katzen. Auf die Katze kann man sie mal schieben.
Ja, genau.
Das. Ja, zahlt wird es trotzdem nicht aus, wenn man ist bei Ihnen, dann hat man das Glück. Mhm. Gut zu wissen, ja, ich bin offensichtlich auch grob fahrlässig, weil ich habe heute auch schon meinen Geschirrspüler eingeschalten, wenn ich die Wohnung verlassen hatte. Definitiv. Herr Christoph, haben Sie denen noch etwas hinzuzufügen?
Also da, glaube ich, haben jetzt alle ein gutes Bild und können uns gut vorstellen, wie schnell etwas passiert. Was ich noch ergänzen möchte, der Gerd hat hier sehr, sehr gut die Notwendigkeit und die Zweckmäßigkeit im Sachbereich angesprochen. Was mir aber auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, ist die Absicherung der Personen. Da waren plakative Beispiele und wir sind mit jeder Versicherung, die wir abschließen, ja eigentlich immer in den Wunsch, dass wir es nie brauchen. Aber gerade wenn ich hier doch einen großen Schritt setze, einen Lebensschritt setze, und ich habe zuerst das Beispiel angesprochen, junge Familie, Familienzuwachs kommt, dann ist es uns auch ganz, ganz wichtig, hier über die Absicherung der Personen zu sprechen und hier jetzt nicht das Schreckensszenario als Argument zu sehen, sondern zu sagen, leider passiert es im Leben und wir hoffen alle, dass es nicht dazu kommt. Aber hier die Personen abzusichern, ist im Vergleich zu diesem ganz großen Schritt, den man macht, sehr, sehr zweckmäßig sinnvoll und auch von den Prämien, die damit verbunden sind, in einem Verhältnis, das sehr überschaubar ist. Und man kann hier gerade in diesem Versicherungsbereich wirklich wie bei einer Pyramide mit einem guten Fundament von dem Haus, das ich baue, mit einem reinen Ablebenschutz beginnen. Und dieser Ablebenschutz, auch wenn hier eine gute Werthaltigkeit in der Immobilie gegeben ist und wir als Bank ja eben mit der Immobilie auch eine Sicherheit haben, ist es uns aber ganz, ganz wichtig in diesen traurigen Fällen, dass hier nicht dann auch noch eine finanzielle Schwierigkeit dazukommt und die Familie dann in die Situation kommt zu sagen, ich kann mir diese Kreditbelastung jetzt nicht leisten. Und oft dabei auch, vielleicht ist die Einkommenssituation nicht gleich verteilt, aber ich habe es bei mir selber auch gesehen, wie ich damals in der Situation war, den Teil, den meine Frau beigebracht hat zu unserer gemeinsamen Lebensführung, alles, was sie bei den Kindern übernommen hat, den Haushalt, das eine Arbeit ist, die leider nicht so geschätzt wird, als was sie wirklich an Bedeutung hat. Und hier genauso die Absicherung mich entschlossen, für mich wie für meine Frau. Zum Glück ist uns nichts passiert, aber ich habe ruhig schlafen können, ähnlich wie beim Fixzinssatz. Und das kann ich dann um eine Unfallversicherung erweitern, wo ich auch in der Situation bin, dank den Entwicklungen der Medizin, dass ich hier nicht den schlimmsten Fall habe, aber trotzdem eine deutliche Beeinträchtigung in meiner Erwerbssituation, kann ich verbinden mit einem Kapitalaufbau, dass ich dann vielleicht in der Pension auch zusätzlich eine Kapitalauszahlung habe. Also hier gibt es ein breites Feld und das sollte mitgenommen werden. Und ich denke, viele von uns haben ein Auto und da ist eine Vollkasko- oder Teilkaskoversicherung schnell entschieden. Die Prämien hier, kann ich sagen, sind deutlich geringer. Man hat hier einen deutlich stärkeren Aspekt und genauso, wie es du angesprochen hast, mit unserem Partner, mit der Sparkassenversicherung, haben wir hier eine breite Variante an Angeboten und Möglichkeiten.
Ja, vielen herzlichen Dank, meine Herren, für diesen spannenden Einblick und dass Sie da etwas Licht in die schattigen Seiten gebracht haben und die vielen Fragezeichen jetzt hoffentlich reduziert haben. Ich hoffe, wir konnten Ihnen auch weiterhelfen, meine Damen und Herren. Wir sehen uns dann im besten Fall und hoffentlich am 12. November wieder bei der ersten Wohnmesse. Das heißt, wenn Sie dann noch Fragen haben, am besten vorbeikommen. Ich freue mich schon und wir sehen uns dann bei unserem nächsten Talk wieder. Herzlich willkommen zu den Erste Wohnmesse-Talks, heute zum Thema Immobilienfinanzierung im Wandel der Zeit, KIM-Verordnung, ESG und neue Perspektiven. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich habe heute gleich zwei Gäste bei mir zu Gast, nämlich zum einen Gerhard Hollensteiner, er ist der Leiter des Wohnquadrats Wien Nordwest bei Erste Bank und Sparkasse, sowie Herrn Kurt Christoph, er ist ebenfalls Leiter Wohnquadrats Zentrum Süd bei Erste Bank Sparkasse. Herzlich willkommen, die Herren.
Danke für die Einladung.
Dürfte ich Sie bitten, dass Sie sich und Ihr Unternehmen vielleicht ganz kurz vorstellen für unsere Zuseherinnen und Zuseher?
Sehr gerne. Also, Sie haben es uns eh schon angekündigt. Erste Bank sind unsere große Retailbank am Wiener Markt und dadurch natürlich das Thema Wohnen für uns ein ganz, ganz wesentlicher Faktor mit unseren Kunden gemeinsam, weil es ein Grundbedürfnis ist, darstellt. Und ich selbst habe das Vergnügen, schon seit mehreren Jahrzehnten im Haus zu sein, konnte in unserem Filialbereich sehr viel Erfahrung sammeln, auch in der Leitung und in der Beratung. Dann in einem besonderen Bereich, im Bereich der Fremdwährungsfinanzierungen. Und seit 2017 leite ich eines unserer drei Wohnquadrate.
Ich darf mich auch kurz vorstellen, Gerhard Hollensteiner. Ich leite das Wohnquadrat Nord und West. Bin auch schon rund 25 Jahre im Haus der Erste Bank dabei, habe auch schon viele Stationen hinter mir und bin seit 2020 im Wohnquadrat tätig und mein Team verantwortet die Bezirke, den zweiten Bezirk und den 13. bis zum 23. Bezirk. Das ist quasi unser Spektrum, wo wir aktiv sind.
Klingt ja schon mal sehr spannend. Dürfte ich Sie als Experten um eine kurze Zusammenfassung des aktuellen Immobilienmarkts vielleicht bitten?
Sehr gerne. Also wir haben in den letzten Jahren, vor allem in den letzten 10 Jahren, einen sehr, sehr dynamischen Immobilienmarkt gesehen. Vor allem in den letzten Jahren, seit 2020, haben sich die Preise sehr, sehr stark und sehr, sehr deutlich entwickelt. Hat mehrere Gründe gehabt. Auf der einen Seite haben wir in dieser Zeit eine sehr niedrige Zinspolitik der Zentralbanken gesehen und erlebt, das natürlich die Investitionen in Sachwerte unterstützt hat. Und Wohnen, wie ich angesprochen habe, schon ist ein Grundbedürfnis. Und zusätzlich neben diesem Grundbedürfnis ist es natürlich auch sehr, sehr stark interessant geworden, eine Veranlagung in der Immobilie zu treffen. Als Vorsorge für eine Pension, als Zusatzeinkommen, oft auch für Kinder, die jetzt vielleicht noch klein sind, aber wo man dann doch weiß, es wird ein Wohnbedürfnis geben und man hier mit einer Startwohnung unterstützen kann und in den ersten Jahren, bis die Kinder wirklich ausziehen, vielleicht die Wohnung auch vermietet. Das hat die Preise positiv beeinflusst und die Marktfrage doch auf der Käuferseite sehr, sehr stark in Bewegung gebracht. Was haben wir jetzt in den letzten Jahren dann leider gesehen? Durch verschiedenste Krisen, die die Wohnbedürfnisse auch verändert haben. Covid, wenn wir uns erinnern, hat uns, glaube ich, doch alle überrascht und hat das Wohnbedürfnis viel mehr in die Richtung gebracht, größeren Wohnraum wieder stärker nachzufragen, die Möglichkeit zu haben, arbeiten im Sinne von Homeoffice und das Wohnen gut miteinander unterzubringen. um zu kombinieren und auch die Nachfrage nach Freiflächen. Mit den steigenden Preisen hat mich da dann auch interessante Entwicklungen gegeben, wie so eine Kleinigkeit, dass zum Beispiel in Kompaktwohnungen neben den Türen auch wieder Schiebetüren öfters verwendet werden, um hier wirklich den Raumplatz zu optimieren. Ja, und dann mit der traurigen Ereignissen in der Ukraine und den damit verbundenen Engpässen im Energiebereich und den Sorgen, die gekommen sind, hat es dann hier doch seit dem zweiten Halbjahr letzten Jahr eine massive Änderung gegeben, dass die Nachfrage hier mit dem Zinsanstieg, der daraus auch ausgelöst worden ist und der sehr deutlich und sehr, sehr stark in dieser Zeit stattgefunden hat, deutlich zurückgegangen ist. Die Nachfrage zurückgegangen, aber nicht im Bedürfnis, sondern aus den Rahmenbedingungen geschuldet. Und gerade das merken wir jetzt am Markt, diese Auswirkungen, sehen aber auch, dass die Käufer und das Interesse weiterhin da ist, aber die Preisvorstellungen oft noch sehr differenziert sind und gerade im Bereich von Neubauwohnungen die Preise sich stabil halten, teilweise vielleicht sogar noch steigen. Auf der anderen Seite bei den gebrauchten Immobilien hier doch sich der Käufermarkt ein bisschen gedreht hat, sprich als Käufer, als Interessent kann ich jetzt wieder auswählen, habe mehr Zeit in der Auswahl meiner Wohnung und durchaus auch zeigt sich, dass der eine oder andere Verkäufer beginnt, eine gewisse Verhandlungsbereitschaft beim Preis zu zeigen. Starke Rückgänge sehen wir derzeit noch nicht, aber es ist auf jeden Fall für den Käufer jetzt ein deutlich besseres Umfeld als wie vor ein, zwei Jahren noch.
Aber Sie denken, da wird sich noch ein bisschen was tun?
Wird sich noch ein bisschen etwas tun. Wenn wir uns anschauen, 2020 hat es Baubewilligungen in Österreich gegeben von rund 80.000. Die Erwartung für dieses Jahr wird eher Richtung 50.000 gehen. Das heißt, es sind jetzt noch einige Projekte in Fertigstellung, die auf den Markt kommen. Die Neubauprojekte werden aber deutlich weniger werden, weil es für Investoren auch in diesem Umfeld schwieriger geworden ist. Auf der anderen Seite, gerade im Ballungsraum Wien, sehen wir weiterhin hohe Nachfrage, einen Zuzug und die Miete ja, ist auch bedingt eine Möglichkeit und wird aber vielleicht oft jetzt temporär gewählt, aber noch nicht als langfristige Option. Also der Markt hat schon noch durch das Potenzial. Wo es hingehen wird, wird stark von der Inflationsentwicklung weiter abhängen und auch von der Zinslandschaft, wie sich die weiter zeigen wird.
Es bleibt somit spannend. Herr Hollensteiner, der Herr Christoph hat es gerade schon angesprochen und auch zu Beginn, die aktuelle Zinslandschaft ist ja in aller Munde. Wie ist denn da Ihre Einschätzung für die private Wohnbaufinanzierung?
Das möchte ich diese Frage gerne in drei Teilen beantworten. Zum einen einmal in die Vergangenheit blickend, ja, wo war das Zinsniveau vor 10, 15, 20 Jahren, wo liegen wir jetzt, wo geht die Reise hin vermutlicherweise. In der Vergangenheit haben wir gesehen, dass die Zinsen durch die Finanzkrise 2008 ausgelöst massiv abgestürzt sind. Ja. Von 2008 an bis leider Gottes letztes Jahr, wo der Herr Putin eingefallen ist in der Ukraine und hier wirklich die Zinsen dann auch wieder angestiegen sind. Das heißt, wir haben knapp 15 Jahre wirklich ein sehr niedriges Zinsniveau gehabt, ja, so wie es noch nie in der Geschichte da war. Ja. Natürlich hat das den Wohnungsmarkt, den Immobilienmarkt deutlich unterstützt. Ja. Es hat hier eine wirkliche Spirale gegeben nach oben. Ja. Und das ist jetzt vorbei. Das Ganze hat mit letztem Jahr quasi im Sommer diesen harten Cut erleben müssen. Ja. Von da an, und damals waren Zinsen von 0,5 bis 1% für die Kunden da und möglich. Ja. Aktuell liegen wir bei 4,5%. Ja. Also da sieht man schon einen massiven Anstieg in der Entwicklung. Wo sehen wir die Zukunft? Eher schon, wie es mein Kollege gesagt hat, die Inflation ist der Haupttreiber aktuell. Sie lässt schon ein bisschen nach, das sehen wir schon. Die Prognosen sagen auch schon vorher, dass es mit nächsten Jahr auch dann und übernächsten Jahr Richtung 2% wieder gehen wird. Wir rechnen selber auch damit, dass dann, wenn die Inflation wieder nachlässt, dementsprechend auch die Zinsen, sprich die Europäische Zentralbank, hier nachziehen wird und die Zinsen wieder senken wird. Das würde dann für die Kunden, die eine variable Verzinsung haben, natürlich den Vorteil bringen, dass die Zinsen wieder etwas sich entspannen. Grundsätzlich haben unsere Kunden aber die Möglichkeit, die Zinsen auch ein bisschen abzusichern. Ja, da gibt es zwei Varianten. Zum einen haben wir das sogenannte S-Bauspardarlehen, wo der Kunde sich eine Zinsuntergrenze oder auch eine Zinsobergrenze einziehen kann und hier quasi in dieser Bandbreite sein Zinsniveau sich bewegt. Das ist die eine Möglichkeit. Oder die andere Möglichkeit ist, dass er sich eine Zinsabsicherung kauft. Das ist ein Wertpapier-Optionsschein, der für eine gewisse Laufzeit einen Zinshöchstsatz garantiert und absichert. Der kostet, wie jedes Wertpapier, leider Gottes ein paar Prozent, ja, der von der abzusichernden Summe, aber der Kunde hat dann wirklich quasi den Deckel drauf, sollte hier der Zins noch weiter nach oben gehen oder quasi hier die Angst da ist und sich einfach schützen zu wollen.
In unsicheren Zeiten eine durchweg sichere Option.
Genau, also quasi ein Airbag, sich einzuziehen. Ja. Ja.
Da möchte ich vielleicht noch ergänzen, dass wir mit dem Großteil unserer Kunden in den letzten Jahren, also in den letzten Jahren immer über 80% unserer Kunden gemeinsam mit uns Fixzinsvereinbarungen getroffen haben, die üblicherweise im Vergleich zu einer variablen Verzinsung etwas höher sind, aber gerade so wie jetzt der Zinsanstieg gezeigt hat, natürlich eine hohe Planungssicherheit bedeuten und gerade für eine langfristige Vereinbarung und Investition hier einen sehr, sehr guten Rahmen bietet.
Definitiv. Auch die KIM-Verordnung ja sehr spannend. Vielleicht könnten Sie uns auch ganz kurz erklären oder unseren Zuseherinnen und Zusehern, was sich denn dahinter verbirgt, beziehungsweise die Eckpunkte und die Rahmenbedingungen sind definitiv auch noch interessant.
Ja, ein paar Buchstaben, die durch die Medien, durch die Presse im letzten Jahr beginnend sehr, sehr stark in unser Bewusstsein gerückt sind. Was verbirgt sich dahinter? KIMV steht einmal für Kredit-Immobilienvergabe-Kriterien und eine Verordnung, an die sich die Bank seitens der Aufsicht auch gebunden zu halten hat. Wer ist sozusagen der Auslöser dahinter? Hier gibt es wieder ein Wort oder einen vier Buchstaben. FMSG, das ist das Finanzmarktstabilitätsgremium. Hier sind Experten auf der einen Seite vom Bundesministerium für Finanzen, vom Fiskalrat, von der ÖNB, die hier gemeinsam und mit der Finanzmarktaufsicht den Immobilienmarkt beobachten und hier Empfehlungen abgeben, wie denn darauf reagiert werden kann oder reagiert werden soll. Die angesprochene Immobilienentwicklung in den letzten Jahren hat hier dazu geführt, dass die ÖNB den Immobilienmarkt beobachtet und im Rahmen des Fundamentalpreisindikators hier schaut, was ist aus dieser Sicht her gesehen der aktuelle Wert, ein nomineller Wert der Immobilie und wo liegt denn der Marktpreis? Und hier hat sich diese Entwicklung immer mehr und mehr beschleunigt und im Rahmen dieses Indikators war dann eine Abweichung in Österreich weit gesehen von über 30% zu sehen, im Ballungsraum Wien teilweise noch höher, bis zu 40%. Und hier war die Besorge auf dieser Seite her, dass es zu einer Überhitzung kommt und dann eventuell sehr, sehr viele Immobilien gleichzeitig auf den Markt kommen im Rahmen eines Verkaufes und dieser Immobilienmarkt damit dann in einer Form einer Blase vielleicht platzen könnte. Und hier wollte man entgegenwirken im Rahmen dieser Verordnung. Wie die Verordnung dann letztes Jahr im Sommer, im August, in Kraft getreten ist und bindend für die Banken auch in der Kreditvergabe geworden ist, haben sich nur, wie wir auch schon uns kurz angesprochen haben, wesentliche Rahmenbedingungen verändert. Sprich, die Zinslandschaft, Gerd hat es zuerst angesprochen, wo wir bei 1% oder unter 1% im variablen Bereich oder im langfristigen Fixzinsbereich Zinssätze bei 2% oder knapp darunter gesehen haben, hat sich mehr als verdoppelt und das natürlich auch auf den Markt eine massive Veränderung gebracht. Zusätzlich Bereiche vom Konsumenten mehr in das Bewusstsein gerückt als Käufer. Energiekrise, wie schaut die Wohnung aus? Wie ist jetzt das Heizsystem? Wie schauen meine Energiekennzahlen aus? Energiekennzahlen bekomme ich als Käufer auch einen sehr, sehr guten Überblick im Rahmen des Energieausweises, der verpflichtend vorzulegen ist. Und hier ich sehe, welchen Heizbedarf wird denn diesem Objekt zugeschrieben. Und hier hat es eine Vielzahl von Bedingungen und Rahmenbedingungen gegeben, die eine Veränderung am Markt bewirkt haben. Und zusätzlich noch das Inkrafttreten dieser KIMV-Verordnung. Welche Vorgaben gibt sie der Bank? In drei wesentlichen Punkten. Der Hauptfaktor ist, wie hoch ist meine Ratenbelastung aller meiner Finanzierungsverpflichtungen zu meinem Einkommen? Diese Ratenbelastung darf nicht über 40% liegen. Diese Ratenbelastung ist auch nicht nur momentan, sondern langfristig zu betrachten. Das heißt, auch wenn ich jetzt in jüngeren Jahren meine Wohnsituation fixieren möchte und mir einen Kredit nehme, der bis in die Pension vielleicht hineinläuft, muss auch dieses Szenario aus heutiger Sicht die Leistbarkeit gut abbilden und darstellen können. Ein ganz wesentlicher Faktor aus diesen drei Kennzahlen. Der zweite Teil trifft die Beleihquote. Beleihquote ist so definiert, wenn ich die Immobilie mir kaufe und die Bank diese als Sicherheit dient, darf ich maximal 90% dieses Schätzwertes in der Finanzierung als Kapitalaufbringung verwenden. Da wird dann auch oft mit hineingespielt, mit 20% Eigenmitteln einzubringen. Ja, das passt gut zusammen, denn mit dem Kauf habe ich auch gewisse Nebenkosten, Grunderwerbsteuer, Eintragungsgebühr, eventuell Makler, Kaufvertragserrichtungskosten, die sich damit verbinden, die als Orientierung in der Bandbreite auch bei 10% liegen. Dabei aus unseren Gesprächen ist mir eines wichtig mitzugeben, diese Eigenmittel werden oft so verstanden, dass die als Barmittel auf meinem Sparguthaben, auf meinem Konto zur Verfügung stehen müssen. Ist eine Option, aber es kann genauso gut eine weitere Liegenschaft sein, die vielleicht auch in der Familie ist oder ein Wertpapierdepot, das ich habe und hier einen Wert auch darstellt, dass ich einbringen möchte in die Finanzierung, aber jetzt nicht auflösen. Oder auch eine Versicherung, die als Vorsorge dient und hier auch schon einen Kapitalaufbau bildet. Und als dritter Faktor in dieser Verordnung ist dann noch die Laufzeit geregelt, dass hier die Laufzeit nicht länger als 35 Jahre sein sollte. Und wenn es eine Ausnahme gibt dazu, dann wird in diesem Rahmen dieser Verordnung der Banken ein Ausnahmekontingent, ein eingeschränktes zur Verfügung gestellt, das dann hier einen Gesamtrahmen regelt und für Einzelentscheidungen zur Verfügung steht. Ich möchte aber hier ein Beispiel nehmen. Ein junges Paar hat sich vielleicht schon ein Eigentum geschaffen, eine erste Startwohnung. Aufgrund der Lebenssituation, Familie erweitert sich, möchte man auch die Wohnsituation dementsprechend anpassen und eine langfristige Wohnsituation, die den Raumbedarf entspricht, sich schaffen. Dann war es vorher eine sehr, sehr gute Rahmenbedingung. Wir konnten diesen Verkauf der Wohnung gut zwischenfinanzieren und einen langfristig verbleibenden Anteil dann als langfristigen Kredit vereinbaren. Jetzt muss man hier genau berücksichtigen und berechnen, wie schaut die Belastung aus. Hier hat es in diesem Jahr im April für diese Situation eine kleine Erleichterung gegeben. Trotzdem diese Zinsbelastung aus einem Zwischenfinanzierungskonto für den Verkauf der Wohnung ist in der Rate zu berücksichtigen und es ist in der Lebenssituation doch oft häufig so, dass dann vielleicht hier der Familienzuwachs kommt. Einer beider Partner ist jetzt gerade in einer Karenzzeit, hat dadurch ein verringertes Einkommen und dann bin ich schnell drinnen, dass ich vielleicht hier temporär diese 40% überschreite und da suchen wir dann nach Möglichkeiten in diesem Rahmen, diesen Traum der Immobilie zu verwirklichen und vor allem diesen langfristigen sinnvollen Kapitalbau auf.
Ja, danke für die wunderbare Erklärung und auch das Beispiel. Ich glaube, da kann man sich jetzt durchwegs mehr drunter vorstellen oder das macht einiges klarer für unsere Zuseherinnen und Zuseher. Jetzt ist natürlich Kauf aktuell teuer. Wir haben auch schon über die aktuelle Zinslandschaft gesprochen. Wenn wir jetzt vom ESG-Gesichtspunkt ausgehen, ist denn Ihres Erachtens nach Sanierung eine gute Option?
Auf jeden Fall. Also Sanierung ist, egal wie man es betrachtet, eine sehr gute Investition in sein Haus, in mein Eigentum, in unser Eigentum zum einen. Zum anderen habe ich auch hier die Möglichkeit, wirklich die Energiekosten auch zu reduzieren. Wir haben gehört eingehend und auch das erlebt, dass die Energieknappheit, die wir hatten letztes Jahr, richtige Sorge ausgelöst hat am Markt. Der Gaspreis ist hinaufgeschossen, die Kunden hatten, nicht die Kunden, aber die Menschen hatten Angst, hier nicht einmal heizen zu können. Ja. Das ist auf jeden Fall eine Investition in die Zukunft von einem selber, aber auch in sein Objekt. Was bedeutet, ich kann den Wert der Immobilie steigern und ich kann mir die Energiekosten gut betrachten. Wir unterscheiden aber bei den Sanierungen zwei Maßnahmen in Wirklichkeit. Es ist so die Einzelmaßnahme oder die umfassende Sanierungsmaßnahme. Bei der Einzelmaßnahme jetzt in aller Munde der Heizungstausch. Ich habe einen alten Ölkessel, ich habe eine alte Gasheizung, ich tausche das aus auf eine Wärmepumpe. Wäre eine Einzelmaßnahme. Zwangsläufig ist aber eine Einzelmaßnahme nicht unbedingt eine Maßnahme, die auch im Geldbörser sich dann widerspiegelt und die Kosten meiner Energiekosten reduziert. Ja. Weil wenn ich jetzt von der Gasheizung auf eine Wärmepumpe umsteige, muss das nicht unbedingt das bedeuten. Und daher ist immer diese Einzelmaßnahme durchaus auch sinnvoll in der Gesamtheit zu betrachten. Das heißt, wenn ich jetzt die Heizung tausche, dann schaue ich mir gleich mal mein Objekt an, mein Haus an. Was macht denn noch Sinn? Was gibt es noch für Möglichkeiten? Das sind oft Kleinigkeiten, die recht auch finanziell nicht hochtrabend sind, aber sehr effektiv, was die Kosten angeht. Zum Beispiel eine Dämmung der Decke, ja, das heißt wirklich des Dachbodens oder der Kellerdecke. Ja. Wenn man diese Dämmmaßnahmen vornimmt, dann spürt man das deutlich in den Energiekosten, die sich dann auch deutlich dadurch reduzieren. Weiters gibt es natürlich das Fenster, wenn die Fenster schon älter sind. Ja, in Kombination wird man jetzt nicht nur die Fenster tauschen, weil wenn man einen Fenstertausch macht, weiß man, dass dann die Fassade auch in Mitleidenschaft gezogen wird und sprich hier dann auch die Fassade mitzumachen, sprich eine thermische Sanierung der Fassade vorzutreffen oder vorzunehmen. Das sind alles in Wirklichkeit Komplettmaßnahmen oder eben Einzelmaßnahmen. Das empfiehlt sich mit einem österreichischen Baumeister, sich zusammenzusetzen, ein Konzept sich zu entwickeln und entwickeln zu lassen. Zum einen, und zum anderen gibt es sehr gute Energieberater, ob das jetzt die Hauskunft in Wien ist oder eben die Energieberatung in Niederösterreich. Hier, die sind kostenlos und da kann man sich wirklich schöne Sanierungskonzepte gemeinsam erarbeiten und dann für sich überlegen, wo soll hier quasi meine Reise hingehen. Ich möchte aber jetzt einen Tipp gleich aussprechen. Auf der Homepage der Erste Bank gibt es einen sehr guten Sanierungsrechner, der bedeutet, da gebe ich die Daten meines Einfamilienhauses ein, sehe dann gleich in einem Knopfdruck, was könnte ich für Maßnahmen treffen und was kosten die in etwa als Pauschale. Ja. Und wichtiger, und das ist, glaube ich, das Highlight, das Besondere, wie reduzieren sich dann meine jährlichen Betriebskosten und Energiekosten? Und da sieht man sehr wohl, was das für eine deutliche Reduktion bedeutet. Und dann kann man wieder diese sogenannte Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen, auf die Jahre betrachtet, was erspare ich mir jetzt pro Jahr.
Das ist tatsächlich eine super Option, weil meine erste Frage wäre gleich gewesen, an wen wende ich mich da und was hat das quasi mit dem Wohnquadrat zu tun? Aber natürlich toll, wenn Sie da gleich auch die Option anbieten, dass ich online vorab schon mal nachschauen kann, dann habe ich schon mal überschlagsmäßig sicher einen Wert.
Relativ und dann schnell erledigt, ja.
Kann man sich zusätzlich ja noch an den Experten wenden, kriegt dann die konkreten Daten. Tolle Sache, ganz, ganz toll.
Ja, absolut, ja.
Stellt sich ja immer die Frage, Kauf oder Miete, die großen Fragezeichen. Würden Sie sagen, ist der Umstieg auf Miete eine durchwegs gute Option?
Würde ich gern beantworten.
Bitte, ja.
Also es ist, glaube ich, die wesentliche Frage, die sich auch mit den Entwicklungen aus dem letzten Jahr nicht verändert hat. Wie schaut meine grundsätzliche Lebensplanung aus? Bin ich jetzt vielleicht hier gerade in einer Ausbildungsphase und sage, ich wäre hier temporär aus vielleicht den nächsten 2, 3 Jahre im Rahmen meiner Ausbildung oder aus beruflichen Gründen hier wohnen, dann wird es oft die Miete als der richtige Faktor sein. Warum? Der Eigentumserwerb ist, wie zuerst angesprochen, auch immer mit gewissen Fixkosten verbunden, mit einmaligen, die sich umso kürzer die Zeitspanne ist, stärker natürlich auswirken. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt sage, ich habe meine Lebensplanung aus heutiger Sicht, die nächsten 10 Jahre, denke ich einmal in diese Richtung, dass ich ja doch eine Stabilität habe in meiner Planung her, dann ist das Eigentum sicher eine Option, die sehr, sehr interessant ist. Was wir im internationalen Vergleich sehen, ist die Eigentumsquote in Österreich deutlich geringer. Im europäischen Raum liegt die Eigentumsquote bei rund 70%. Gesamtösterreich gesehen sind es rund 50%. Und gerade in unserem Kernmarkt im Ballungsraum Wien sind es eigentlich nur bei 20%. Also hier sieht man, dass der Eigentumserwerb sicher im internationalen, im europäischen Vergleich hier noch unterrepräsentiert ist. Die Wohnstudie, die wir dieses Jahr wieder gemeinsam mit unserem Partner, mit der Esreal, durchgeführt haben, hat auch eines klar gezeigt und bestätigt wieder, dass Eigentümer von Wohnungen mit ihrer Wohnsituation deutlich zufriedener sind als Mieter. Bei Eigentümer ist einer von 10, der mit seiner Wohnsituation eher unzufrieden ist. Auf der anderen Seite beim Eigentümer, dem Eigentümer gegenüber dem Mieter sind es 3 von 10, die nicht zufrieden sind. Also hier ist doch ein deutlicher Abstand und zeigt aber auch, dass die aktuelle Marktsituation, wenn ich mich damit beschäftige, ein paar Herausforderungen hat, aber gerade auch jetzt den Vorteil bietet zu sagen, ich kann aus einem breiteren Angebot von Wohnungen wählen. Ich habe mehr Zeit für meine Auswahl und damit natürlich auch hier in dieser langfristigen Wohnsituation auch kompakter meine Entscheidung treffen und nicht unter so einem großen Zeitdruck wie in der Vergangenheit. Also auch da wo man sagt, nicht nur Nachteile aus der derzeitigen Situation, sondern auch Vorteile. Okay. Vorteile gegenüber Eigentum, aus meiner Sicht gesehen, ganz, ganz besondere in der Langfristigkeit, dass ich Eigentum schaffe. Mit diesem Eigentum, das ich mir schaffe, auch einen großen Rahmen an Unabhängigkeit sichere. Mit jeder Rate, die ich zurückzahle, ist es mehr Eigentum, das mir wirklich zur Verfügung steht, auf der einen Seite. Und ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied, die Mieten. Wir sehen auch die Diskussion über Mietpreisdeckelung, die seit Jahren schon läuft. Und die Mieten mit der Inflationsanpassung gerade jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr stark angestiegen sind. Demgegenüber stehen unsere Kreditnehmer, wo wir zum überwiegenden Teil, wie auch angesprochen, Fixzins vereinbart haben, die hier eine kontinuierliche Rate haben und eine hohe Planbarkeit. Schafft mir auch dann langfristig gesehen im Alter eine Vorsorge, eine zusätzliche. Wir kennen auch die Herausforderungen im Pensionssystem und hier ist ein Eigentum, in dem ich mein Grundbedürfnis des Wohnens mit überschaubaren Kosten, der Kredit dann vielleicht schon gänzlich abgezahlt oder nur in einem kleineren Rahmen mit einem offenen Saldo, bietet mir hier natürlich auch einen großen Kostenvorteil. Und seit kurzer Zeit freuen wir uns auch ganz besonders, dass wir auch hierfür eine Finanzierungsmöglichkeit neu anbieten können und geschaffen haben mit unserem S-Immobilienwertkredit. Wenn ich in dieser Situation bin, ab meinem 50. Lebensjahr und ich habe hier Kapital in meiner Immobilie, auch die Möglichkeit zu sagen, unter gewissen Rahmenbedingungen, ich nehme mir einen Teil dieses Immobilienwertes heraus in Form einer Finanzierung, die ich nicht laufend rückführen muss, sondern die dann zu guter Letzt einmal bei dem Auszug der Immobilie aus dem Wert der Immobilie gedeckt ist und ich hier jetzt nicht die Rückzahlung leisten muss, sondern die Zinsen. Schafft mir einen großen Freiraum, das kann sein für eine Investition, die ich im Pflegebedarf habe, für einen Umbau von meinem Haus, dass es altersgerecht ist, oder ich möchte mir noch einmal die Weltreise leisten und mit meiner Frau, mit meinem Partner hier die Welt sehen und sehr, sehr oft auch das Interesse in der Familie, Kinder zu unterstützen, in diesen Weg sich selbst Eigentum zu schaffen. Und diese Vorteile sprechen natürlich aus meiner Sicht gesehen schon sehr, sehr klar für den Schritt in die Richtung Eigentum zu erwerben unter diesen Rahmenbedingungen, wenn die Basisvoraussetzungen gegeben sind. Und wir wollen Sie da sehr, sehr gerne begleiten, auch in diesem schwierigen Umfeld nach Lösungen suchen. Wir als erste Bank gemeinsam mit den Sparkassen und der angesprochenen S-Bausparkasse natürlich.
Mietpreise sind extrem in die Höhe geschossen, natürlich auch die Kosten für Eigentum, aber das heißt, Sie empfehlen durchwegs da die Augen offen zu halten und sich, oder man kann sich schon trauen, sich in Richtung Eigentum orientieren. Da stellt sich mir jetzt nur die Frage, kann ich mir das tatsächlich leisten oder nicht? Aber ich glaube, da gibt es ja neue Finanzierungsmöglichkeiten. Haben Sie da vielleicht einen Tipp für uns auch?
Schwierige Zeiten brauchen kreative Lösungen. Das ist nach diesem Motto haben wir uns in der Erste Bank zusammengesetzt die letzten Monate und eine neue Art der Finanzierung gemeinsam entwickelt. Diese Finanzierung ist für Kunden, die eine Immobilie besitzen, ja, aber eben kein Bargeld haben. Das ganze Geld ist in der Immobilie gebunden. Ja. Das heißt, wenn jetzt ein Wunsch der Sanierung, wie ich es eingehend zuerst gesagt habe, oder zum Beispiel die Kinder eine kostspielige Ausbildung benötigen, beziehungsweise vielleicht selbst Eigentum anschaffen wollen und hier eine Finanzspritze brauchen, oder ich vielleicht eine Weltreise machen möchte oder mir irgendein Luxusgut leisten möchte, hierfür haben wir den S-Immobilienwertkredit entwickelt. Das heißt, meine Liegenschaft, in der ich lebe, wird von einem Immobiliengutachter bewertet, besichtigt. Da wird ein Gutachten, ein Schätzgutachten erstellt und wir dürfen maximal 50% dieses Wertes, der Gutachter quasi feststellt, finanzieren. Nach oben hin ist es mit 400.000 aber trotzdem abgedeckelt. Ja. Was ist das Besondere daran? Ich muss 50 Jahre sein oder älter. Das ist einmal so ein erstes wichtiges Indiz. Ja. Und zum anderen, ich muss ihn nicht zurückbezahlen. Ja. Das heißt, das ist eine Finanzierung, die wird aufgenommen und ich muss lediglich die Zinsen bezahlen. Das Kapital rückzuführen muss ich nicht. Laufzeit haben wir auch keine, das heißt, das ist auf Lebenszeit. Ja. Das heißt, ich, wenn ich so eine Finanzierung aufnehme, bekomme das Kapital, kann es meinen Kindern zur Verfügung stellen zum Beispiel oder eine Erbschaftsschenkung, wie auch immer, muss lediglich die Zinsen bedienen bis zum Ende meines Lebens, bis zum Ableben und dann haben die Erben die Möglichkeit, zum einen zu überlegen, wir wollen diese Liegenschaft, diese Immobilie behalten, ja, dann muss diese Finanzierung von den Erben abgedeckt werden durch eine eigene Finanzierung oder was auch immer, oder durch Eigenmittel. Oder die Liegenschaft wird nicht benötigt in der Familie und wird verkauft. Und damit eben diese vorgezogene quasi Finanzierung oder vorgezogene Schenkung wieder rückzuzahlen.
Das heißt, man kann sich ein klein wenig Zeit verschaffen, sage ich jetzt mal, und macht vor allem Sinn, dann, wenn es um die Erben geht, und die können dann frei entscheiden, möchte ich jetzt den Kredit retour zahlen, weil natürlich muss er retour erstattet werden, oder mache ich das einfach über die Immobilie?
In Wichtigkeit, ich nehme gebundenes Kapital, was in meiner Immobilie gebunden ist, und bekomme es raus und kann es zu Lebzeiten noch verwenden, für was auch immer. Und das ist die Besonderheit, die die Situation, die wir gerade am Markt haben, einfach erfordert.
Spannend, sehr spannend. Wenn ich jetzt ein Objekt besitze und das aber absichern möchte, wie kann ich das machen?
Zur Objektabsicherung sei gesagt, es gibt zum einen die Eigentumswohnung, ja, den Haushalt quasi, und dann gibt es das Einfamilienhaus. Ja, das sind so diese zwei Sichtweisen, die wir betrachten müssen. Bei der Eigentumswohnung ist es so, dass eine sogenannte Haushaltsversicherung hier zu einer Absicherung möglich ist. Ja. Das kann man sich so vorstellen, wenn man jetzt eine Box nimmt, ja, und alle Möbeln reinstellt und alle so quasi sich so ein 3D-Modell bastelt, ja. Und man dreht diese Box um, alles, was rausfällt, ist in der Haushaltsversicherung abgedeckt. Also ein Stuhl, ein Spiegel und das, so kann man sich das bildlich ein bisschen vorstellen. Ja. Alles, was in der Box drinnen bleibt, ja, wie eine Wand oder Türen oder wie auch immer Fenster, das wäre eben über die Eigenheim, über die Hausversicherung, was bei einer Haushaltsversicherung, bei einer Eigentumswohnung ja das gesamte Zinshaus ist und was ja die Eigentumsgemeinschaft dann absichern muss. Ja. Aber wie gesagt, als Eigentümer einer Eigentumswohnung habe ich die Haushaltsversicherung, und als Eigentümer eines Einfamilienhauses brauche ich natürlich nicht nur den Haushalt, sondern eben auch das Gebäude an sich abgesichert. Und da gibt es eben die umfassende Eigenheimversicherung, und da möchte ich auch ein Highlight rausnehmen, was bei uns, bei unserem Partner der Sparkassenversicherung, die eben unsere Versicherer sind, den Markt oder wie uns zum Markt unterscheiden, ist die, dass wir auch grobe Fahrlässigkeit mit abgesichert haben. Ja, was ist grobe Fahrlässigkeit? Hat nichts mit grob zu tun.
Sondern klingt wild.
Ja, ist es aber nicht. Ich möchte ein ganz konkretes Beispiel geben. Ich glaube, wir alle wissen das, wenn ich in der Früh quasi noch mich fertig mache und den Geschirrspüler einräume, ja, und auf Start drücke und in die Arbeit fahre. Ja, macht, glaube ich, jeder, ja, oder viele. Ja, dann ist das schon grobe Fahrlässigkeit. Oh. Weil wenn ich also versicherungsrechtlich ist es grobe Fahrlässigkeit, weil was bedeutet, wenn der Geschirrspüler jetzt ein technisches Gebrechen hat, ja, Wasser austritt, ich bin nicht da, ich kann das Gerät nicht quasi beobachten, beaufsichtigen, dann kann es oder wird es bei den meisten Versicherungen echte Probleme geben, weil die dann einfach nicht bezahlen den Schaden. Und gerade wenn man jetzt die heutige Preisentwicklung, und wir haben jetzt intensiv darüber gesprochen, wie die Preise nach oben gegangen sind, wenn ich jetzt eine Küche vor 10 Jahren um 10.000 Euro mir gekauft habe, dann weiß ich, dass ich heute keine Küche um 10.000 oder nicht eine gleichwertige Küche um 10.000 bekomme. Und da ist eben unsere Versicherung eben so dabei, dass die grobe Fahrlässigkeit, sprich wenn ein Schaden austritt beim Geschirrspüler, abgesichert ist und wir aber auch keine Versicherungssummen als Grenzen haben. Das heißt, wir sichern zum Neuwert ab. Das heißt, der Kunde kriegt dann die gleiche Küche wieder, ob die jetzt 12, 14, 18.000 kostet, egal, das ist abgesichert. Ja. Und grobe Fahrlässigkeit kann man auch sagen, der Adventkranz, aber jetzt ist er noch kein Advent, steht er noch bevor. Und auch da, man zündet die Kerze an, geht aus dem Raum raus und es passiert was. Mhm. Da gibt's, liest man ja leider Gottes alle Jahre in den Zeitungen, in den Medien, und das sind alles grobe Fahrlässigkeiten. Und das haben wir exklusiv bei der Sparkassenversicherung im Paket drin.
Wahnsinn, weil so schnell kann es gehen. Man muss nicht mal das Haus verlassen, sondern einfach nur das Zimmer. Es kann ja auch eine Kerze sein, muss ja nicht mal der Adventskranz sein.
Und
ja. Katzen. Auf die Katze kann man sie mal schieben.
Ja, genau.
Das. Ja, zahlt wird es trotzdem nicht aus, wenn man ist bei Ihnen, dann hat man das Glück. Mhm. Gut zu wissen, ja, ich bin offensichtlich auch grob fahrlässig, weil ich habe heute auch schon meinen Geschirrspüler eingeschalten, wenn ich die Wohnung verlassen hatte. Definitiv. Herr Christoph, haben Sie denen noch etwas hinzuzufügen?
Also da, glaube ich, haben jetzt alle ein gutes Bild und können uns gut vorstellen, wie schnell etwas passiert. Was ich noch ergänzen möchte, der Gerd hat hier sehr, sehr gut die Notwendigkeit und die Zweckmäßigkeit im Sachbereich angesprochen. Was mir aber auch ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist, ist die Absicherung der Personen. da waren plakative Beispiele und wir sind mit jeder Versicherung, die wir abschließen, ja eigentlich immer in den Wunsch, dass wir es nie brauchen. Aber gerade wenn ich hier doch einen großen Schritt setze, einen Lebensschritt setze, und ich habe zuerst das Beispiel angesprochen, junge Familie, Familienzuwachs kommt, dann ist es uns auch ganz, ganz wichtig, hier über die Absicherung der Personen zu sprechen und hier jetzt nicht das Schreckensszenario als Argument zu sehen, sondern zu sagen, leider passiert es im Leben und wir hoffen alle, dass es nicht dazu kommt. Aber hier die Personen abzusichern, ist im Vergleich zu diesem ganz großen Schritt, den man macht, sehr, sehr zweckmäßig sinnvoll und auch von den Prämien, die damit verbunden sind, in einem Verhältnis, das sehr überschaubar ist. Und man kann hier gerade in diesem Versicherungsbereich wirklich wie bei einer Pyramide mit einem guten Fundament von dem Haus, das ich baue, mit einem reinen Ablebenschutz beginnen. Und dieser Ablebenschutz, auch wenn hier eine gute Werthaltigkeit in der Immobilie gegeben ist und wir als Bank ja eben mit der Immobilie auch eine Sicherheit haben, ist es uns aber ganz, ganz wichtig in diesen traurigen Fällen, dass hier nicht dann auch noch eine finanzielle Schwierigkeit dazukommt und die Familie dann in die Situation kommt zu sagen, ich kann mir diese Kreditbelastung jetzt nicht leisten. Und oft dabei auch, vielleicht ist die Einkommenssituation nicht gleich verteilt, aber ich habe es bei mir selber auch gesehen, wie ich damals in der Situation war, den Teil, den meine Frau beigebracht hat zu unserer gemeinsamen Lebensführung, alles, was sie bei den Kindern übernommen hat, den Haushalt, das eine Arbeit ist, die leider nicht so geschätzt wird, als was sie wirklich an Bedeutung hat. Und hier genauso die Absicherung mich entschlossen, für mich wie für meine Frau. Zum Glück ist uns nichts passiert, aber ich habe ruhig schlafen können, ähnlich wie beim Fixzinssatz. Und das kann ich dann um eine Unfallversicherung erweitern, wo ich auch in der Situation bin, dank den Entwicklungen der Medizin, dass ich hier nicht den schlimmsten Fall habe, aber trotzdem eine deutliche Beeinträchtigung in meiner Erwerbssituation, kann ich verbinden mit einem Kapitalaufbau, dass ich dann vielleicht in der Pension auch zusätzlich eine Kapitalauszahlung habe. Also hier gibt es ein breites Feld und das sollte mitgenommen werden. Und ich denke, viele von uns haben ein Auto und da ist eine Vollkasko- oder Teilkaskoversicherung schnell entschieden. Die Prämien hier, kann ich sagen, sind deutlich geringer. Man hat hier einen deutlich stärkeren Aspekt und genauso, wie es du angesprochen hast, mit unserem Partner, mit der Sparkassenversicherung, haben wir hier eine breite Variante an Angeboten und Möglichkeiten.
Ja, vielen herzlichen Dank, meine Herren, für diesen spannenden Einblick und dass Sie da etwas Licht in die schattigen Seiten gebracht haben und die vielen Fragezeichen jetzt hoffentlich reduziert haben. Ich hoffe, wir konnten Ihnen auch weiterhelfen, meine Damen und Herren. Wir sehen uns dann im besten Fall und hoffentlich am 12. November wieder bei der ersten Wohnmesse. Das heißt, wenn Sie dann noch Fragen haben, am besten vorbeikommen. Ich freue mich schon und wir sehen uns dann bei unserem nächsten Talk wieder.